Ich genieße das so, sonntags morgens hierher zu kommen. Dann die erste Musik zu hören, die erste Live-Musik, mit euch zusammen zu sein, Gottesdienst zu feiern. Das ist schön. Das ist ein wichtiges Element in meinem und ich denke in unser aller Leben. Wir feiern heute, vielleicht etwas verspätet, aber von Herzen kommend, Erntedank. Darf ich fragen, wer hat denn so wunderbar geschmückt hier? Wer war das? Die Ingrid. Ingrid, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich nehme mir gern was mit später davon. Das Thema, was unser Pastor Jörg Manderbach heute in seiner Predigt auslegen wird, ist: Weitergeben vermehrt den Segen. Erntedank. Erntedank heißt ja eigentlich, unserem Gott, unserem Schöpfer für die Ernte zu danken. Nun kann ich da mitreden, muss ich sagen, weil ich bin ja ein Bauerssohn, wenn ich es mal so ausdrücken darf, einer, der in der Landwirtschaft groß geworden ist. Und ich kann mich immer gut daran erinnern, wenn wir die Dinge angepflanzt haben, ob es der Mais war, ob es die Rüben waren, ob es ganz früher noch Kartoffeln waren oder später auch oder das Getreide immer, wie abhängig wir waren, auch vom Wetter. Und ich erinnere mich zum Beispiel an das Jahr 1976 war es, glaube ich, da war ein sehr heißes Jahr. Und wir konnten einen Großteil der Bohnen, die damals ausgesät waren und des Getreides, fast überhaupt gar nicht ernten, weil es so heiß war, so trocken war, dass nichts gekommen ist. Und es war damals in der Landwirtschaft für einen kleinen mittelständischen Betrieb, wie wir es hatten, schwierig. Weil man hat oft mit dem Getreide, was im August, September dann an die Händler abgegeben wurde, hat man die Rechnungen bezahlt, die in den 3-4 Monaten vorher aufgekommen sind. Und wenn dann die Ernte nicht eingefahren wurde, dann war das sehr, sehr bitter. All die Dinge habe ich mitgemacht. Und heute kann ich nur noch ein bisschen, ich sag mal, mitfiebern, weil ich habe keine Landwirtschaft mehr. Aber wenn die Bauern im Dorf dann ihr Getreide einfahren, hoffe ich immer, dass sie einen guten Ertrag machen. Und Gott schenkt uns letztlich all das, diese Sonne, den Regen, das ist einfach wunderbar. Bevor wir gleich gemeinsam in das erste Lied einstimmen, möchte ich beten und ich bitte euch, soweit möglich dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns versammeln dürfen heute. Mit dir zusammen, dass du unter uns bist. Wir danken dir, dass wir Gottesdienst feiern können. Für uns ist es selbstverständlich. Für viele Menschen ist es das nicht. Und wir beten und wünschen uns deinen Segen, dass viele Menschen erkennen, wie wertvoll es ist, mit dir zu leben und unter dein Wort zu kommen und Gemeinschaft zu haben, so wie wir es heute Vormittag haben. Wir bitten dich, wie jeden Tag, um deinen Segen, dass die Kriege, dass das Unrecht in der Welt aufhört. Wir können es nicht verstehen, was abgeht in den unterschiedlichsten Teilen der Welt. Und so können wir dich nur um deinen Segen bitten. Sei auch bei all denen, die heute am Gottesdienst nicht teilnehmen können, weil sie zu alt, zu schwach geworden sind. Begegne auch ihnen. Danke für deine Gegenwart. Amen.
Zum Thema Weitergeben vermehrt den Segen lese ich einen Text von Thomas Zödin. Als Student war ich stolzer Besitzer eines grünen VW Golf. Damals lebte ich in einer Gemeinschaft von Theologiestudierenden. Eines Tages kam ein Mitstudent zu mir und bat mich, ihm meinen Golf zu leihen. Aufgrund von Familienangelegenheiten müsse er dringend nach Hause fahren und öffentliche Verkehrsmittel kämen nicht in Frage, da manche Busse am Wochenende nicht verkehrten. Spontan schoss mir durch den Kopf: Mein schöner Golf, was, wenn etwas passiert? Und ich bat um Bedenkzeit. Schließlich sagte ich widerstrebend ja, weil ich mich als Christ dazu verpflichtet fühlte. Warum erzähle ich diese lang zurückliegende Geschichte? Das Ausleihen machte mich auf geheimnisvolle Weise frei von meinem Auto und ließ mich fortan bewusster als Mitglied der Gemeinschaft leben. Dass der Mitstudent sich auch in finanzieller Hinsicht großzügig bei mir bedankte, sei nur am Rande vermerkt. Ich lese aus 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 15. Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte, und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht, und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussäen fehlt und dass es Brot zum Essen gibt, der wird euch auch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn ihr dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid, und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgeschüttet hat. Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat.
Wir feiern heute miteinander Erntedank, weil es hier in Werlau am 1. Oktober leider nicht gepasst hat. Aber das Datum, denke ich, spielt auch nicht die große Rolle dabei. Das jüdisch-biblische wäre, wenn ich das richtig verstanden habe, ohnehin der Tag des Überfalls auf Israel gewesen. Und deswegen schieben wir unseren Erntedank ja ohnehin auf den normalerweise 1. Sonntag im Oktober. Aber hier sind wir etwas später, wollen es aber nicht unter den Tisch fallen lassen. Heute geht es mir nicht in erster Linie um den Dank für die Ernte, sondern wie dieser Dank aussehen, wie sich dieser Dank auswirken kann. Ich lese uns dazu aus dem Lukasevangelium Kapitel 12, die Verse 15 bis 21. Dann wandte er sich an alle und sagte: Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte schließlich hin und her: Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er: Ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen: Du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm: Du törichter Mensch. Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir aufgehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist bei Gott. Einer der typischen Texte, die wir für Erntedank haben. Ein Text, der uns an ganz, ganz wichtige Sachen erinnert, aber der, wenn man es mal genau nimmt, doch ein bisschen komisch ist, oder? Da geht es um einen Bauern, der wirklich klug handelt. Und Jesus nennt ihn einen Narren. Das müssen wir uns ein bisschen näher angucken. Dieser Abschnitt fängt damit an, dass Jesus deutlich macht, dass Wohlstand nicht alles ist. Und deswegen warnt er die Leute, die bei ihm sind, hütet euch vor aller Habgier. Gut, Habgier. Haben wir kein Problem mit, kennen wir sowieso nicht, spielt keine Rolle in unserem Leben. Genauso wird dieser Bauer damals auch gedacht haben. Ich bin nicht habgierig, sondern wenn ich sehe, ich habe so eine riesige Ernte in diesem Jahr, die kann ich doch nicht verkommen lassen. Da muss doch was passieren. Und deswegen ist er schlau und klug. Er sorgt dafür, dass er mehr Platz bekommt. Seine Scheunen reichen nicht, also geht er her und lässt sogar die Scheunen abreißen, größere bauen, damit er genug Platz hat, zum Beispiel für das Getreide und das entsprechend speichern kann und damit einen Vorrat hat für lange Zeit. Gute Vorratswirtschaft. Er handelt, wie man normalerweise handelt. Wenn es einem, aus welchem Grund auch immer mal passiert, dass man ein bisschen mehr Geld auf dem Konto hat, als man unbedingt braucht, legt man das da auch in irgendeiner Weise ab und sorgt nicht dafür, dass es gleich wegkommt, oder? Das wäre so der Vergleich, mit dem wir am meisten, glaube ich, zu tun haben. Die Banken wären schrecklich traurig, wenn wir das so machen würden, dass wir einfach alles weggeben würden. Auch die profitieren ja davon, nicht wahr, Olli?
Ja, lieber, wenn Kredite aufgenommen werden.
Lieber, wenn Kredite aufgenommen werden, da verdient man noch mehr dran, das ist richtig. Aber es geht einfach grundsätzlich darum, wir als Menschen, wir sind so geprägt, ob wir das wollen oder nicht, dass wir nach vorne gucken. Wir planen, wir machen und tun und versuchen auch wirklich nach etwas zu tun für die Zeit, die vor uns liegt. Wir wissen zwar genau, wir haben das alles nicht in der Hand, was auf uns zukommt, aber so ein bisschen vorplanen muss man doch. Das ist doch wirklich wichtig. Und so hat dieser Mensch gehandelt. Und Jesus sagt zu Beginn dieser Geschichte, die er erzählt, hütet euch vor aller Habgier. Hütet euch davor, dass ihr immer mehr haben wollt. So könnte man das auch ausdrücken. Hütet euch davor, in die Richtung zu denken, zu planen und zu handeln, dass ihr euren Wert, euren Wohlstand, das, was ihr habt, ständig vermehrt. Denn, und auch das begründet er am Schluss dieses Abschnittes, wo er dann erzählt, warum es diesem armen Bauern so geht, dass er dann stirbt irgendwann und alles ist weg. Jesus sagt, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist bei Gott. Damit macht Jesus die Tür auf dafür, um zu zeigen, es geht hier gar nicht in erster Linie um das Getreide. Es geht nicht in erster Linie darum, wie viele ich spare oder nicht spare, sondern es geht darum, dass es Wichtigeres gibt als unseren Lebensunterhalt. Dass es Wichtigeres gibt, als dass es uns gut geht und wir gut und ruhig und unbesorgt auch leben können. Es geht darum, dass wir reich werden bei Gott. Aber wie wird man reich bei Gott? Reichtum bei Gott erwerben kann man nicht, indem man jetzt hergeht und das Geld, was man auf dem Konto hat, auf einem himmlischen Konto einzahlt. Das haben wir nicht. Die Kontonummer ist noch nicht weitergegeben worden. Und da wird es auch keine Bank geben an der Stelle. Das behaupte ich jetzt mal stock und steif. Sondern es geht um etwas ganz anderes. All das, was wir mit unserem Leben tun, so macht es Jesus an einer anderen Stelle deutlich, was wir für andere tun, ist etwas, was uns im Himmel belohnt wird. Alles, was wir für andere tun, ist etwas, was uns im Himmel belohnt wird. Und damit sind wir an einem Thema, was vielleicht gar nicht so vordergründig direkt am Erntedankfest hängt, nämlich das Thema, dass unsere Zeit, die wir auf dieser Erde haben, begrenzt ist. Wir leben eine bestimmte Zeit, wir werden irgendwann geboren, leben unser Leben und irgendwann einmal leben wir nicht mehr, weil wir gestorben sind, nicht mehr auf dieser Erde. Dann ist diese Zeit, die wir hier verbracht haben, zu Ende. Bei dem einen geht das früher, bei dem anderen dauert das länger, das ist unterschiedlich, aber auch das spielt keine Rolle. Das Prinzip ist bei jedem Menschen völlig gleich. Und wie auch das Lied von dem Martin Pepper vorhin deutlich gemacht hat, Gott hat uns reich beschenkt. Und es geht darum, dass wir in erster Linie zunächst einmal wirklich auch das, was Gott uns gibt, dankbar genießen. Uns darüber freuen. Und nicht gleich ein schlechtes Gewissen haben, was mache ich jetzt damit? Sondern das, was wir brauchen, können wir gerne und fröhlich und dankbar nehmen. Uns darüber freuen. Wenn ich mir das vorstelle, wie viele Gemüsesorten, wie viele verschiedene Sachen wir heutzutage schon alleine hier liegen haben, aber erst recht in einem Supermarkt kaufen können, dann ist das für mich irgendwo immer noch zu viel. Vieles davon kenne ich nämlich gar nicht. Weiß gar nicht, was ich damit machen sollte. Aber das ist nun mal mein Problem. Andere sind da etwas kreativer, als ich das bin, und das ist auch ganz schön so. Aber wichtig ist einfach, Gott hat dafür gesorgt, dass es uns relativ gut geht. Und gerade in einem Jahr wie in diesem, wo jeder darüber klagt, dass alles immer teurer wird, wo jeder darüber klagt, dass immer weniger da ist und dass wir uns Angst und Sorgen machen müssen, wie wir im nächsten Jahr noch unsere Rechnungen bezahlen sollen, gerade in einem solchen Jahr ist es unheimlich wichtig zu sagen, danke Gott, dass du mich versorgst. Danke für das Essen, was ich habe, Tag für Tag. Ich muss dir noch nicht danken für das Essen, was ich in 5 Jahren haben werde, aber für das, was ich heute habe, bin ich dankbar und freue mich darüber und genieße es und gebe auch damit Gott die Ehre und sage, danke Gott, du hast dich um mich gekümmert. Wie gesagt, für uns ist das heute gar nicht mehr so einfach, Dieter hat das am Anfang erzählt, uns das vorzustellen, dass all das, was wir kaufen können, ja in Wirklichkeit doch von bestimmten Sachen abhängig ist. Und zwar von Sachen, die wir nicht in der Hand haben. Wie vom Regen, von der Menge des Wassers, von der Art und Weise, wie und wann der Wind kommt und viele, viele andere Sachen. Vieles muss da zusammenkommen, damit aus dem Wenigen, was wir gesät haben, eine reiche Ernte wird. Und all das haben wir nicht in der Hand. Es gibt Leute, die züchten sich ihre Tomaten zum Beispiel in einem Gewächshaus. Das ist richtig und vielleicht auch manchmal ganz sinnvoll. Da hat man entsprechend die Sonne, kann die Temperatur regeln und die sind noch relativ geschützt. Aber versucht mal, alles, was die Menschheit essen muss, in einem Gewächshaus zu züchten. Völlig unmöglich. Völlig unmöglich. Kleinigkeiten können wir selber uns verbessern oder uns damit etwas hinkriegen. Aber aufs Ganze gesehen haben wir weder die Ernte noch die Menge der Ernte noch sonst irgendetwas in der Hand. Wir können es nicht. Und das einzugestehen und zu wissen, ist für mich der erste Schritt dafür, zu erkennen, was Gott damit meint, reich in ihm zu werden. Dann ist nämlich dieser erste Schritt ganz klar der, dass ich nicht das Ganze als mein Verdienst ansehe, sondern Gott die Ehre dafür gebe und ihm dankbar bin. Wenn man sich die verschiedenen jüdischen Feste ansieht im Laufe des Jahres Und das Ganze dann mit der jüdischen Geschichte vergleicht, stellt man fest, dass alle diese Feste eine ganz wichtige Bedeutung haben im normalen Leben oder in der Geschichte des Volkes. Und so geht es darum, es gibt ja im Jüdischen zwei Erntefeste sogar, nicht nur eins, sondern die haben sogar zwei davon. Eins im Frühjahr und eins im Herbst. Und es geht darum, sich das bewusst zu machen und bewusst auch innezuhalten, nicht einfach so weiterzumachen, sondern es sogar zu feiern, fröhlich zu sein, mit den Verwandten, mit den großen Familien zusammen nach Jerusalem zu pilgern, dort in Hütten zu leben, jetzt im Herbst gerade, die man zum Teil auf die Dächer der Häuser gesetzt hat und, oder sonst irgendwo zwischen die Straßen, und fröhlich miteinander zu sein, Gott dankbar zu sein, das zu feiern, dass wir das können. Der erste Schritt, ganz, ganz wichtig. Gott hat uns reich beschenkt und es ist wichtig, dass wir das sehen, dass wir ihn wirklich darum bitten, öffne mir die Augen. Ich will dich sehen. Ich möchte das verstehen, was du tust. Und ich möchte dir wirklich von Herzen dankbar für das sein, was du mir gibst. Der zweite Teil, unser Leben liegt letztendlich in Gottes Hand. Niemand von uns konnte irgendetwas dazu beitragen, zu dem Zeitpunkt, wo er selber geboren wurde. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber mal Gedanken gemacht habt. Niemand von uns konnte irgendetwas dazu beitragen. Und genauso wenig können wir etwas dazu beitragen, wenigstens in der Regel, wie lange wir leben werden. Manche setzen ihrem Leben ein eigenes Ende und selbst da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich so ganz eigen passiert. Gott hat unserem Leben einen Anfang und ein Ende gesetzt für diese Welt. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil wir damit sehen, wir sind mit dem, was wir sind, mit dem, was wir erreichen können, mit dem, was wir planen und machen können, abhängig von dem, wie Gott seinen Segen zu dem dazugibt, was er für uns vorbereitet hat. Paulus geht noch einen ganzen Schritt weiter und er sagt, Gott hat sogar die guten Werke, die wir in seinem Namen tun, für uns schon vorbereitet, damit wir darin leben können. Alles, was wir haben, vom Anfang bis zum Ende und das Ganze, was dazwischendurch liegt, liegt letztlich in Gottes Hand. Das ist für den einen ein großer Grund zur Freude und ich wünsche uns das allen, dass wir das so sagen können. Mein Leben liegt in Gottes Hand. Deswegen muss ich mir keine Sorgen machen, wie es weitergeht. Ich muss mir keine Sorgen machen, warum ich ausgerechnet jetzt leben muss oder hier leben muss, zumal es uns hier ja besonders gut geht. Auch wenn wir das manchmal nicht mehr so richtig sehen können. Aber es ist wichtig, dass wir unser Leben planen in der Erwartung dessen, dass es irgendwann zu Ende geht. Aber nur das Irdische geht zu Ende. Das, was eigentlich Gott für uns vorgesehen hat, ist das, was danach kommt. Und dieser Text macht deutlich, dass das, was wir auf dieser Erde tun, dazu beiträgt, vorzubereiten, was danach kommen wird. Ich weiß bis heute nicht, wie das im Einzelnen sein wird. Wie das, was wir hier tun, sich konkret auf das Leben bei ihm einmal auswirken wird. Aber ich weiß, dass es das tut, weil uns das die Bibel an verschiedenen Stellen deutlich macht. Aber wie das im Einzelnen ist, ob da jemand mehr Steine an seiner Krone kriegt oder ob er nur mehr Verantwortung bekommt oder ganz andere Aufgaben bekommen wird, wenn wir bei ihm sind im Himmel, das weiß ich nicht. Da gibt es so diese verschiedenen Hinweise in der Bibel, die aber alle unterschiedlich aussehen und kein ganz einheitliches Bild ergeben, sondern nur deutlich machen, das, was kommt, wird größer und wichtiger und besser sein als das, was wir hier auf dieser Erde haben. Und das ist wichtig für uns zu sehen. Und so muss ich mein Leben planen. Nicht nur in dem Hinblick, wie geht es mir im nächsten und im übernächsten Jahr, sondern wie geht es weiter? Was bewirkt das, was ich tue, heute tue, für die Zeit, die danach kommt? Und damit bin ich bei dem eigentlichen Gedanken, der mir sehr wichtig geworden ist und wo ich selber immer wieder mit kämpfe und auch manchmal meine Erfahrungen mache, die nicht immer positiv sind. Aber trotzdem glaube ich, alles in allem wichtig sind. Der wirtschaftliche Wohlstand, den wir hier haben, ist nicht nur ein Geschenk Gottes für uns, damit es uns gut geht, sondern dieser Wohlstand ist eine Chance, Gutes zu tun, ist eine Aufgabe, Verantwortung, weiter zu sehen als das, was wir gerade vor der Nase haben. Man kann darüber reden und diskutieren, was es mit unserem Land gemacht hat, dass wir so viele Flüchtlinge in unserem Land haben. Und es hat viel Streit ausgelöst in den letzten Jahren und viel Ärger ausgelöst und es gibt viele Probleme dadurch. Aber auf der anderen Seite, Menschen, die in Not sind, zu helfen, wird einem Christen niemals schaden. Und das ist etwas, was mir wichtig ist zu verstehen. Menschen, die in Not sind, zu helfen, wird uns niemals schaden. Und deswegen denke ich, hängt auch das damit zusammen, ob wir dankbar sind oder ob wir es nicht sind. Denn wenn ich dankbar bin, denke ich nicht, das habe ich mir verdient. Sondern dann weiß ich, da hat jemand nachgeholfen, vielleicht sogar das Entscheidende getan und ich konnte nur einen Bruchteil mit dazu beitragen. Dankbarkeit ist der Schlüssel dafür, ob das, was wir haben, uns besitzt oder ob das, was wir haben, von uns genutzt und auch weitergegeben wird. Denn, und das ist uns, glaube ich, allen sehr klar und deutlich geworden, es gibt sehr viel Not in dieser Welt. Nicht nur weit weg. Mittlerweile gibt es auch in unserem Land genug Leute, die nicht wissen, wie sie bis zum Ende des Monats genug Essen kriegen können. Manches hilft die Tafel weiter, aber alleine die Notwendigkeit, dass es so etwas geben muss bei uns, macht ja schon deutlich, wo wir gelandet sind. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir das neu auch angehen. Es gibt sehr viel Not, nicht nur hier, sondern in vielen anderen Ländern sehr, sehr viel mehr, als wir uns vorstellen können. Sehr viel mehr, als wir uns vorstellen können. Wir kriegen manchmal Bilder über unseren Bildschirm eingeflogen, die so viel von dem zeigen, wenn Kinder mit ihren Blähbäuchen da sind, nicht weil sie zu viel gegessen hätten, sondern weil sie nichts zu essen haben und alles gärt, was da noch im Darm irgendwo drin ist. Das ist krank, nicht übersatt. Und deswegen ist es einfach schwierig für uns, dass wir damit einfach so weitergehen, als wäre nichts passiert. Und ich denke, wir haben auch gerade hier bei uns, weil es uns noch immer relativ gut geht, Verantwortung. Verantwortung für Menschen, die nicht das haben, was sie brauchen. Wenn ich mir so ein paar Beispiele ansehe, ich habe mich mal auf zwei Beispiele von einer und derselben Person konzentriert, obwohl es unzählige Personen gibt, die das sagen könnten, die ich einfach mal so deutlich machen möchte. Und zwar geht es mir um John Wesley. John Wesley, Gründer der Methodistenkirche, wurde einmal von seinem Hauptrechnungsführer darum gebeten, eine Aufstellung zu machen, wie viel Silber er besitzt, also Besteck, Kannen und sowas. Das war in England in der Zeit eine relativ große Geldanlage mit Silbergeschirr und Kannen und allem Möglichen zu arbeiten. Und dadurch hat die Regierung sich dann einfallen lassen, dass man für alles, was man an Silber besitzt, Steuern bezahlen soll. Und der John Wesley antwortet darauf: Ich habe in London und in Bristol je 2 silberne Teelöffel. Mehr Silbergeschirr habe ich nicht. Und ich werde mir auch nicht mehr anschaffen, solange Menschen in meiner Umgebung Hunger leiden. Eine sehr deutliche Aussage von einem Mann, der relativ viel erlebt hat und auch vieles erreicht hat. Aber wie das wirklich war bei ihm, das ist das zweite Beispiel von ihm. Von ihm heißt es, dass er am Anfang seines Dienstes ein Einkommen von jährlich 30 Pfund hatte. Wie viel das in der damaligen Zeit umgerechnet auf unsere heutige Währung wäre, weiß ich nicht. Habe ich mir nicht die Mühe gemacht, aber es war auf jeden Fall so viel, dass er davon leben konnte. Und er sagt, er verbrauchte davon 28 Pfund und die restlichen beiden Pfund hat er verschenkt. Und als er dann etwas älter wurde, seine Gemeinden größer wurden, erhöhte sich sein Einkommen auf 60, auf 90, zum Schluss sogar auf 120 Pfund. Und dann heißt es von ihm, er verbrauchte immer noch 28 Pfund und verschenkte den Rest. Das ist für mich ein Vorbild an dieser Stelle, muss ich wirklich sagen. Bei uns ändert sich der Preis von den Nahrungsmitteln und allem, dass wir nicht auf demselben Betrag stehen bleiben können. Das war wahrscheinlich in England damals nicht so. Aber es spielt letztlich überhaupt keine Rolle. Seine Lebensregel bestand darin, dass er möglichst viel sparen wollte, um möglichst viel weitergeben zu können. Typisch für einen Menschen, der die Gabe, die geistliche Gabe des Gebens hat. Die hat nicht jeder von uns. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist nur eine von vielen Gaben. Aber das Prinzip ist trotzdem da. Und das Prinzip heißt, dass wir Gutes tun sollen, soweit das uns möglich ist. Und wir haben in der Bibel sogar die Aussage, dass da, wo wir es nicht tun, es uns zur Sünde wird. Wo wir nicht das Gute tun, was wir tun können, kann es uns zur Sünde werden. Und das Ganze ist eingebaut in diese Zusage, dass wir mit Gottes Segen rechnen können. Ich habe es erlebt, wie manche Leute mit dem Segen Gottes rechnen, wenn sie versuchen, große Kollekten einzutreiben. Und finde das grausam, das zu erleben oder das zu hören, mitzukriegen, wie Menschen das Wort Gottes auch an der Stelle völlig verdrehen. Aber das Prinzip, dass das, was wir geben, etwas bewirkt, auch im Reich Gottes. Und Gott alles, was wir ihm geben, auch wieder segnen wird. Das ist eine Tatsache. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, wenn ich jetzt 100 Euro gebe und mich gut führe, dann kriege ich das Hundertfache wieder, dann habe ich also 10.000 Euro bei Gott. Oder kriege sie vielleicht sogar hier noch auf dieser Erde, wie das von manchen Leuten gesagt wird. Das ist Unsinn. Aber ich weiß, wenn das, was ich weitergebe, von ganzem Herzen im Auftrag Gottes gegeben wird, wird es Segen bringen. Es wird denjenigen segnen, der es bekommt und ihm Gutes tun. Es wird aber auch mich segnen, weil er mich vor Habgier bewahrt. Und es wird mich dadurch segnen, dass Gott mir etwas drauflegen wird. Ob das materiell ist, ob das Gesundheit ist, ob das Kraft ist, ob das Bewahrung ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wird es dazu beitragen, dass es unser Leben in der Ewigkeit bei Gott verändern wird. Zum Positiven, obwohl es da schon total positiv ist. Aber es gibt anscheinend da immer noch mehr. Wie, weiß ich nicht. Verstehe ich nicht ganz, bin ich ganz ehrlich. Aber ich weiß, dass Gott sich nichts schenken lässt. Und deswegen ist es so, dass ich mit Segen Gottes rechnen kann, wo ich mir meiner Verantwortung bewusst bin. Und zwar wirklich in diese drei Richtungen, noch einmal. Ich werde bewahrt davor, habgierig zu werden. Auch das ist schon wichtig. Ich werde erleben, wie damit Not gelindert wird. Und das tut gut zu sehen, wie jemand anderem etwas Gutes getan wird. Und es ist doch immer so, ihr kennt das alle. Wenn man jemand anderem etwas gibt und ihm damit eine Freude macht, vielleicht sogar noch Not lindert, das tut einfach gut. Das bewirkt etwas in uns, verändert unser Denken und Gott gibt seinen Segen dazu. Zusätzlich auch das noch. Und deswegen möchte ich einen letzten Satz an den Schluss setzen, wieder in Bezug auf unseren Text. Baut keine größeren Scheunen, sondern einen größeren Tisch. Baut keine größeren Scheunen, sondern einen größeren Tisch. Damit ist vielen gedient. Ich denke, es geht nicht buchstäblich um diesen Tisch, sondern es geht darum, das, was wir weitergeben, bewirkt etwas im Reich Gottes. Und es ist etwas von dem, was uns auch in Deutschland immer noch auszeichnet. Was vielleicht so eine letzte Sache ist, die noch in vielen da ist, dass uns dieses Bewusstsein noch erhalten wurde, dass etwas weitergeben etwas Gutes ist. Auch wenn manche das brauchen, dass ihr Name dann am Fernseher über den Bildschirm läuft, zusammen mit der Summe, die sie gegeben haben, was es für mich unmöglich machen würde, da etwas hinzuschicken, aber egal. Gott möchte, dass wir verstehen, dass das, was er uns gibt, auch eine Verantwortung mit sich bringt. Und dass er uns segnen will, indem wir von dem, was wir haben, etwas geben. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns siehst und kennst. Du weißt genau, was wir brauchen, Herr, und du hast es uns hier im Überfluss gegeben. Es geht uns immer noch gut. Wir sind sicher, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir eine warme Wohnung haben und Dach über dem Kopf und dass wir uns nicht die Sorgen machen müssen, was wir am nächsten Tag essen wollen. Danke dafür, dass du uns das schenkst. Aber ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, auch davon zu lernen und weiter zu sehen, als wir das normalerweise tun. Danke dafür, dass du mit uns gehst und uns unterstützt, auch indem du uns deutlich machst, wo, was, wann richtig oder gut wäre, weiterzugeben und wo es vielleicht besser nicht geschehen sollte. Danke dafür, dass wir uns auch da auf dich verlassen können. Aber ich bitte dich darum, dass du uns dieses Bild wirklich auch im Kopf behalten lässt, dass ein größerer Tisch besser ist als eine größere Scheune, dass es wichtiger ist, für andere etwas zu geben und sie einzuladen, ihnen Freude zu machen, als selber für die Zukunft noch mehr zu planen, als wir uns vorstellen können. Geh du so mit uns und hilf uns, das zu verstehen. Ich bitte dich an diesem Sonntag, aber auch ganz unabhängig davon, um den Frieden für Jerusalem, den Frieden für ganz Israel. Ich bitte dich um Bewahrung der Menschen, die nichts mit diesem Krieg zu tun haben wollen, egal auf welcher Seite sie sind. Ich bitte dich um Mäßigung in allen Bereichen, dass aus dieser Situation nicht noch viel, viel schlimmeres Unheil entsteht, als es im Moment schon ist. Herr, du hast dein Volk die ganzen Jahre, mindestens seit der Staatsgründung, immer und immer wieder bewahrt. Und sie sind immer wieder in Kriege hineingezogen worden und hineingezwungen worden und haben immer davon profitiert. Herr, bitte schenk du ihnen Weisheit und maßvolles Handeln, dass sie das tun, was jetzt dran ist, damit nicht viele Menschen noch zusätzlich leiden und sterben müssen. Ich bitte dich um Frieden für Jerusalem. Amen. Amen. Amen.